Ich eröffne die dritte Fragerunde. Das Wort zur ersten Frage hat der Herr Kollege Abgeordnete Wieland, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, nachdem wir heute Morgen nun immer den Vorwurf des Schäbigkeitswettlaufes gehört haben von Ländervertretern, möchte ich dem vorbeugen und gleich von einem Prächtigkeitswettlauf ausgehen. Und deswegen die beiden Professoren Battis und Poscher fragen, ob diese Änderung 71 unter Genscher, von der ja jetzt die Rede war, wirklich nur rückgängig gemacht wird oder ob wir nicht dadurch, dass die Rahmengesetzgebung auch wegfällt, einen völlig neuen Rechtszustand haben, dass nämlich sozusagen erstmals der Bund bei Besoldung und bei Laufbahn und bei Versorgung, soweit es die Landesebene angeht, gar nichts mehr zu sagen hat. Und daran anschließend sozusagen die Frage, ob man statt dieses absoluten Freistilringens, was wir dann haben werden, nicht die positiven Intentionen, die ich ja irgendwie auch sehen will, schonender erreicht hätte, wenn man das täte, was in der Reform der Strukturen des öffentlichen Dienstrechts, diesem Gesetz, angelegt war. Seinerzeit ja eine kleine Revolution, dass Schilly sich mit Beamtenbund und Verdi darauf geeinigt hatte. Ein Gesetz, das dann allerdings nie zustande kam wegen Ende der Legislaturperiode. Wäre es nicht schonender, sozusagen die Bandbreiten, die in diesem Gesetz vorgesehen waren, erstmal zu nehmen und auszuprobieren?
Vielen Dank. Die nächste Frage hat Herr Kollege, der Herr Abgeordnete Gunkel, SPD-Fraktion.
Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt schon zur Kenntnis genommen, dass viele Fragen zum Artikel 33 Absatz 5 hinsichtlich des Fortentwickelns gestellt worden ist. Insofern hatte ich die Frage auch, stelle sie aber zurück. Ich möchte bei allen Debatten noch einmal jemanden zitieren, der ja als hoch angesehener Politiker in den deutschen Landen noch immer gilt. Und das ist der damalige Bundesinnenminister Genscher, später Außenminister, der zur Auseinanderwicklung und Zersplitterung des Besoldungsrechts gesagt hat, dies ist ein Scherbenhaufen einer Besoldungspolitik des Opportunismus, des föderalen Eigennutzes und der Konzeptionslosigkeit, die jede innere Gerechtigkeit vermissen lässt. Soweit Zitat Herr Bundesinnenminister Genscher. Und nun meine Frage, die ich stellen will, das war noch eine kleine Vorbemerkung, geht an den Professor Schnellenbach. Ist es nach Ihrer Auffassung wirklich zwingend notwendig, dem Bund im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung die Besoldung, Versorgung und das Laufbahnrecht der Beamten zu entziehen, unter der Maßgabe, dass nach 35 Jahren dieses sich im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten bewährt hat und vor allen Dingen dazu führen wird, dass es zu Ungleichgewichtungen innerhalb der einzelnen Länder führen wird?
Vielen Dank. Die nächste Frage hat Herr Dr. Ruge von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Huber oder zwei Fragen. Welche Möglichkeiten und Chancen sehen Sie denn bei einer Besoldungskompetenzübertragung auf die Länder mit Blick auf die kommunale Gestaltbarkeit im Bereich der Besoldung, mit Blick auf Schlagwort Stellenobergrenzen, mit Blick auf vielleicht auch noch eine weitere Regionalisierung und Differenzierung in diesem Bereich? Und eine zweite Frage anknüpfend an das, was Herr Wieland gefragt hatte, mit Blick auf das Strukturreformgesetz, das im letzten Bundestag ja eingebracht worden war, waren ja viele Elemente, die wir auch begrüßt haben, bereits angelegt, Flexibilisierung, auch Leistungsorientierung. Was spricht oder spricht aus Ihrer Sicht irgendetwas dagegen, dass die Länder diese materiellen Inhalte ihrerseits aufgreifen und in eigene Gesetze umsetzen? Vielen Dank.
Hier gestrichen. Als nächstes fragt der Kollege Rech, Minister Baden-Württemberg.
Herr Professor Battis, an Sie die Frage zunächst. Nach Artikel 108 2, Satz 2 bestimmt der Bund ja heute über die Ausbildung und somit auch über die Laufbahn der Steuerbeamten. Jetzt sind die Steuerbeamten ja Landesbeamte. Können sich überhaupt aus dieser Bundeskompetenz Beschränkungen für die Länder bei der Gestaltung der Laufbahnen ihrer anderen Beamten ergeben, möglicherweise? Und die zweite Frage geht an Herrn Professor Kutscher. Herr Professor Kutscher, Sie hatten sich vorhin, ich will es mal so formulieren, nicht überaus euphorisch geäußert, was die was das Versammlungsrecht anbelangt und den Übergang, die Gesetzgebungskompetenz auf die Länder. Ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich, wenn auch der verbleibende Spielraum für Einschränkungen des Demonstrationsrechts durch die Verlagerung der Gesetzgebungskompetenz nicht vergrößert wird.
Herr Kollege Recht, darüber reden wir in der zweiten Runde.
Oh, Entschuldigung, ja. Dann ziehe ich die Frage zurück, weil ich mich da entschuldigen muss, zeitlich bedingt.
Die letzte Frage in dieser Runde geht an den Kollegen Abgeordneten Ernst Burgbacher, FDP-Fraktion.
Herr Professor Schnellenbach, ich hätte gern von Ihnen auch noch mal eine Einschätzung. Wenn die Länder jetzt das Laufbahnrecht, die Kompetenz für Laufbahnrecht bekommen, das vom Bund weggeht, wenn die anderen Dinge, wie sehen Sie die Mobilität, sehen Sie die als gewährleistet oder gefördert an, denn Mobilität muss natürlich gewährleistet sein, zwischen den Ländern, aber insbesondere natürlich auch von den Ländern zum Bund. Und Herr Professor Batti, Sie haben es vorher angesprochen, dann will ich doch noch mal nachfragen. Das Thema Flächentarifvertrag und Beamtenbesoldung. Ist das überhaupt vergleichbar oder ist nicht vielmehr so? Das eine ist eben ein Tarifvertrag und das andere ist eine Gesetzgebungskompetenz. Und dann entzieht sich eigentlich als solches den Vergleichen. Sie haben es angesprochen, da hätte ich gern von Ihnen noch eine nähere Erläuterung.
Vielen Dank. Bevor ich zur Beantwortung die Runde eröffne, möchte ich darauf hinweisen, dass jetzt zu diesem Themenkomplex dann noch drei Fragen vorliegen, die dann in der letzten Fragerunde aufgerufen würden, wenn jetzt keine weiteren mehr dazu kommen. Dann beginnt jetzt mit der Beantwortung Herr Professor Battis auf die Fragen von Herrn Wieland, von dem Kollegen Rech und von Herrn Burgbacher.
Ja, danke schön, Herr Abgeordnete Wieland. Sie haben natürlich recht, die Lage ist nicht mehr dann so, wie sie vor 1971 war, weil die Rahmenkompetenz weg war. Und das Bundesbeamtenrechtsrahmengesetz ist natürlich relativ eng gewesen. Das kann man ganz schön belegen. Ein großer Kommentar aus den 60er Jahren, der von Uhle, Karl-Hermann Uhle, der hat sich überhaupt darauf im Wesentlichen beschränkt, nur das Beamtenrechtsrahmengesetz zu kommentieren und dass die Länder, das Bundes und die Länder hatte nur so angeklebt. Also das war schon ein einigendes Band und wenn es künftig, das ist ja nun vollkommen klar, wegfällt, dann bleibt es nur noch bei diesem Notnagel, wenn ich das so sagen darf, Statusrecht. Und das kann Herr Schnellenbach, hat das ja vorhin schon angesprochen, hat ja gesagt, da sind schon die Begriffe nicht klar, so wie das da jetzt punktiert ist. Und wenn schon die Begriffe nicht klar sind, hat er gesagt, die Gerichte werden Jahre dafür brauchen, das zu klären, dann ist damit alles gesagt. Also ich würde darauf verweisen wollen. Der Begriff des Statusrechts, der dort verwendet wird, ist eben ja unklar. Das ist nicht, die Begriffe werden falsch verwendet. So, und was das Strukturreformgesetz angeht, da muss ich wirklich sagen, es kam ja fast halb ungläubig, wie Sie das gesagt haben, nicht, dass der vormalige Bundesinnenminister sich geeinigt hat mit zwei Gewerkschaftsvertretern, nicht, dass ist ja wirklich ganz unglaublich. Und ich meine natürlich damit nur, dass die Gewerkschaftsvertreter einer Meinung waren und dann mit dem Bund sich verständigt haben. Und das ist natürlich ein ungeheures Potenzial, wenn die, es gibt ja nun Beteiligungsrechte der Beamten auch, wenn die Beschäftigten beider Gruppen, die miteinander konkurrieren, wenn die gemeinsam sich mit dem zuständigen Minister auf ein solches Projekt einigen. Das haben wir in der deutschen Rechtsentwicklung im Dienstrecht noch nie gehabt in dieser Art und Weise. Und da das hier besondere Rechte gibt, dürfte das auch sonst ganz ein exzeptioneller Vorgang sein. Also insofern, ich habe das hier in meiner Stellungnahme ja auch geschrieben, der bessere Weg gegenüber den Vorschlägen wäre Übernahme, Aufgreifen, Strukturreform. Also eine klare Antwort möchte ich darauf verweisen. Herr Minister Recht, man kann die Frage relativ einfach beantworten, aber das ist wie immer bei den einfachen Antworten dann doch nicht so ganz, da bleibt dann vieles unklar. Man kann natürlich sagen, alle Laufbahnen müssen widerspiegeln, und dann auch bei der Besoldung muss sich das dann fortsetzen, die Amtsangemessenheit. Das heißt, Sie haben eine Bewertung von Ämtern und wenn der Bund bei seinen Finanzbeamten bestimmte Wertungen vorgenommen hat, gewisse Pyramiden entwickelt hat, dann haben die natürlich eine prägende Kraft für auch für die Landesbeamten. Andererseits muss man natürlich sehen, ich erinnere mich noch sehr genau an meine Zeit als Student, Werkstudent, ich war bei der Oberfinanzdirektion Münster, da gab es eben Leute, die saßen im selben Zimmer, Schreibtisch gegenüber, der eine war Bundesbeamter, der andere war Landesbeamter. Die machten auch dasselbe, kriegten aber unterschiedliches Geld und das hat denen nicht gut gefallen. Und insofern, ich will damit sagen, dieses Grobraster ist festgelegt, aber einfach durch den Grundsatz der Amtsangemessenheit. Aber das, was der Schnaps drauf oder drunter und die kleine Zulage oder jene, also was hinter sich auswirkt natürlich, wo die, ich meine, das sind ja im öffentlichen Dienst, ich rede ja nicht von Professoren, sondern ich rede jetzt, also als typische Beamte, das sind ja ganz atypische Beamte, sondern ich denke an den einfachen und den mittleren und den gehobenen Dienst. Da sind solche Summen, solche kleineren Punkte, die wirken sich einfach ganz hart, ganz viel, sehr viel deutlicher auf als bei allen anderen, die hier anwesend sind. So, und Herr Abgeordneter Burgbacher, Sie haben natürlich vollkommen recht, de jure, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, das sind zwei getrennte Systeme. Das eine ist öffentlich-rechtliches Dienstrecht, durch Gesetz einseitig verbindlich angeordnet, und das andere sind Tarifverträge. Ja, sind Tarifverhandlungen, völlig unterschiedliche Systeme. Ja, de jure, aber de facto ist das ja bisher ganz anders gewesen, nicht? Die Müllmänner haben gestreikt, die Kommunen sind eingeknickt, nicht, weil die ja alle in einer Tarifverhandlung, und der Bund hat immer, und bei jedem Tarifabschluss kommt doch die Klage von den Ländern, der Bund, der die Federführung, also der den Verhandlungsvorsitz hat, ist schon wieder eingeknickt, weil es ihn nichts kostet. Nicht? Der kann die 3%, die da zu viel sind, nach Meinung der Länder, die kann der so noch aus der Westentasche bezahlen. Also, und dann ist, was ist anschließend passiert? Anschließend hat jeder Bundesinnenminister erklärt, wir haben hier einen Gleichklang bei der Bezahlung. Einen Gleichklang zwischen Beamten- und Angestelltenbereich, und das, was bei den Angestellten gegeben hat, das gab es in der Regel, es gibt Ausnahmefälle, in einigen Fällen hat der Bund dann gesagt, nee, die Beamten müssen jetzt mal warten, ein halbes Jahr, oder sie kriegen ein bisschen weniger, aber im Prinzip ist es bisher so gewesen, dass de facto eine doch sehr enge Verbindung zwischen dem angestellten Tarifbereich und dem Beamtenreich bestand. Und es wird alles künftig unübersichtlicher, vielfältiger, wie auch immer Sie das bewerten wollen. Dankeschön.
Das Wort hat jetzt Herr Professor Huber auf die Frage von Herrn Ruge.
Herr Ruge, wir haben gestern ja darüber diskutiert, wie weit die kommunale Selbstverwaltungsgarantie die Planungshoheit absichert. Dieses Spiel können wir jetzt hier fortsetzen und fragen, wie weit sie die Personalhoheit absichert. Es ist also jedenfalls nicht wesentlich besser. Sie kennen diese Kernbereichsgarantien, Sie wissen, dass sie gegenständlich kaum zu bestimmen sind, und jedenfalls in der überkommenen Doktrin des Bundesverfassungsgerichts muss es die zwar irgendwie geben, aber das, was Sie haben, wird jedenfalls den verfassungsrechtlichen Anforderungen gerecht, sodass es eine Frage der politischen Gestaltungsfreiheit der Landesgesetzgeber ist, wie weit sie die auf sie zukommende politischen Gestaltungsräume an nachgeordnete Ebenen weitergeben. Natürlich wäre es denkbar, die Stellenobergrenzen aufzugeben. Natürlich wäre eine weitere Regionalisierung und Zuständigkeit der Dienstherren in gewissen Grenzen möglich. Aber das ist letztlich eine Frage der politischen Entscheidung der jeweilig zuständigen Gesetzgeber. Dass das Strukturreformgesetz, das nicht zustande gekommen ist, von jedem Land natürlich als Muster übernommen werden könnte, dagegen spricht überhaupt nichts. Wir haben ja vorhin sogar die Diskussion gehabt, dass die Länder, die keine eigenen Beamtenabteilungen haben, sich immer dahingehend orientieren könnten, dass man das Bundesgesetz als Muster nimmt. Aber auch das ist sozusagen nicht rechtlich vorgegeben, sondern eine Frage der Zweckmäßigkeit oder der politischen Gestaltung.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Poscher zu der Frage von Herrn Wieland.
Ja, Herr Abgeordneter Wieland, die Frage ging dahin, was bedeutet die neue Kompetenz? Ist das lediglich die Rückkehr zu dem Status vor 1971? Die Geschichte ist schnell erzählt. Seit dem Ende des Kaiserreichs gab es eine Vorgabe durch das Reich, eine rechtliche für die Beamtenbesoldung, die de facto von den Ländern übernommen worden ist. In Weimar gab es dann eine entsprechende Kompetenz des Reiches. Und in der Bundesrepublik wurde aus der Rahmenkompetenz in den Anfangsjahren diese Kompetenz auch in diesem Sinne, in dem Weimarer Sinne wahrgenommen. Das hat dann zu der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung geführt, die dieses Verfahren angezweifelt hat. Und darauf gab es dann gleich zwei Novellierungen der Verfassung, wo die Rahmenkompetenz zunächst erweitert und dann in eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit überführt worden ist. Also es gibt, also die jetzige, die vorgeschlagene Neuregelung bedeutet keine Rückkehr zu einem, jedenfalls seit dem Ende des Kaiserreichs, de facto in der Bundesrepublik herrschenden Status quo ante, sondern das ist was Neues, was da probiert wird. Die zweite Frage ging dahin, gibt es einen schonenderen Ausgleich der Interessen, wie es etwa in dem Strukturreformgesetz formuliert worden ist. Also ich denke, man könnte sich vorstellen, dass jedenfalls die verwaltungstechnischen Brüche, die durch das Auseinanderfallen der Gesetzgebung in den Ländern entstehen könnten, durch systemische Vorgaben des Bundes sozusagen weniger hart ausfallen könnten. Also man könnte sich vorstellen, dass der Bund weiterhin die Kompetenz behält, solche systemischen Vorgaben für Besoldung und Versorgung zu machen, dass man jedenfalls in allen Ländern und im Bund dasselbe System hat und den Ländern eben Spielräume bei der Ausfüllung hinsichtlich der Höhen, der Zulagen etc. zu machen. Das würde jedenfalls verwaltungstechnische Abläufe erleichtern, würde vielleicht bis hin zu solchen Dingen, wie das dann eine einheitliche EDV entwickelt werden kann etc. Also das, denke ich, wäre ein Weg für einen schonenderen Ausgleich, ohne dass das mit dieser Reform in Aussicht genommene die Stärkung des Konkurrenzmodells oder des Konkurrenzfaktors im Föderalismus damit angetastet werden müsste, wenn über die Höhen die Länder verfügen könnten. Und gerade die Höhen der Besoldung sind ja das, was die Haushalte der Länder in erster Linie betrifft.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Schnellenbach mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Gunkel und Herrn Burgbacher.
Ja, zu der ersten Frage. Ist es eigentlich zwingend erforderlich, die Kompetenz für Beurteilung und Versorgung vom Bund zurückzuverlagern auf die Länder? Es werden zwei Argumente dafür angeführt, wenn ich recht sehe. Zumindest werden sie in der Hauptsache angeführt. Das eine Argument möchte ich mal als das Wettbewerbsargument bezeichnen und das andere als das Eigenständigkeitsargument. Ich gehe davon aus, dass ich diese Begriffe nicht zu erläutern brauche. Zu dem Wettbewerbsargument muss man Folgendes sagen. Erstens, die Situation müsste reif sein für einen Wettbewerb. Ich meine, das ist sie nicht. Sie ist erst reif, und das sehen ja auch ganz viele Leute auch im politischen Raum so, wenn eine Lösung der Neugliederungsprobleme auf der Länderebene und der Probleme der Finanzausstattung der einzelnen Länder zunächst einmal in Angriff genommen worden ist und gelungen ist, dann ist die Basis da für einen Wettbewerb, dessen Scheitern nicht von vornherein feststeht oder zumindest wahrscheinlich ist. Zu dem Eigenständigkeitsargument kann man nur sagen, wenn zunächst solche Strukturen auf Länderebene geschaffen werden, wie schwierig das auch immer sein mag, und wenn damit die Basis auch für einen fairen Wettbewerb geschaffen ist, gut, dann ist auch dem Eigenständigkeitsargument genügt. Weshalb sollte man ihm jetzt genügen, wo die Randbedingungen so sind, dass die Eigenständigkeit nicht zur Geltung gebracht werden kann, jedenfalls nicht überzeugend zur Geltung gebracht werden kann. Zu der zweiten Frage, wie ist das mit, nein, ich möchte dazu noch etwas sagen, bitte um Entschuldigung. Das, was ich hinzufügen möchte, das, zu dem Wettbewerbsargument. Die Länder haben aufgrund von Ermächtigungen im Bundesbesoldungsgesetz die Möglichkeit gehabt, Leistungszulagen einzuführen, Leistungsprämien einzuführen, Leistungsstufen einzuführen. Was sie daraus gemacht haben, weiß jeder. Sie haben so gut wie nichts daraus gemacht. Die Bemühungen sind weit hinter denen des Bundes zurückgeblieben, die auch nicht restlos überzeugend waren. Wer in einer solchen Situation ist, der ist eigentlich kaum berufen, Wettbewerb anzumahnen. Der Wettbewerb wäre in bescheidenem Maße herstellbar gewesen, in einem Maße, wie er auch beim Rückfall der Besoldung auf die Länder nicht sehr viel anders zu gewährleisten wäre, weil das Alimentationsprinzip leistungsbezogene Bezahlungselemente ja kaum mehr zulässt, weil das Geld ja gar nicht da ist. Also da fragt man sich, weshalb nicht schon lange Wettbewerb auf der Basis dessen, was der Bund geliefert hatte und was den Rahmen dessen absteckte, was jetzt auch da sein wird. Mehr ist einfach nicht da, es ist nicht mehr Geld da. Was die laufbahnrechtliche Problematik angeht, so meine ich, wird man davon ausgehen dürfen, dass ein unterschiedliches Laufbahngefüge zustande kommt. Gesichert ist nur das Laufbahnprinzip als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums. Es muss Laufbahnen geben, aber wie viele und wie sie zugeschnitten sind, ist alles disponibel. Die Länder können es so oder auch anders machen. Wir werden also unter Umständen wahrscheinlich sogar unterschiedliche Laufbahngefüge in den Ländern bekommen, unterschiedliche Ausbildungsgänge und Abschlüsse. Und damit wird der erwünschte Wechsel eines Beamten von einem Bundesland in ein anderes nur noch mit größeren Einschränkungen möglich sein, als das jetzt der Fall ist. Das ist ja eben beschrieben worden, wie gering die Wechselneigung ohne dies ist. Sie wird noch geringer werden. Im Übrigen sollte man, wenn ich das noch hinzufügen darf, Folgendes sehen. Das Besoldungsrecht knüpft an das Laufbahngefüge an. Wenn wir das Besoldungsrecht an die Länder zurückgeben, geben wir damit auch das Recht zurück, die Strukturen grundsätzlich zu verändern, und zwar von Land zu Land, indem das jetzt vorhandene Raster in einem einheitlichen Laufbahnrecht weggefallen ist. Wir werden also nicht nur in Details abweichende Besoldungsregelungen in einzelnen Ländern bekommen können, sondern strukturell ganz unterschiedliche, die nicht mehr vergleichbar sind. Und das wird sich im Versorgungsrecht fortsetzen mit dem Dilemma, dass die ohne dies schwierigen Vergleiche mit der Rentenversicherung, die aber politisch zwingend sind, schon gar nicht mehr angestellt werden können. Und ein letztes zu dem Laufbahnprinzip als hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums. Wenn den Ländern das Laufbahnrecht, die Regelungskompetenz zufällt, dann dürfte die im Grundgesetz festzuschreibende Fortentwicklungspflicht ein erstes Opfer haben. Das wäre das Laufbahnprinzip. Es würde festgestellt, dass die Laufbahnen sowieso in den Bundesländern im Laufe der Zeit all auseinandergegangen sind, sodass in der Tat die von Herrn Battis eben sogenannte leere Hülse übrig geblieben ist. Ich würde darauf tippen, das Laufbahnprinzip, was ohne dies unbeliebt ist, ist der erste Fortentwicklungstopos, der unter den Tisch fällt. Herzlichen Dank.